Okay, und dann denke ich, kann ich jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen, weshalb ihr alle gekommen seid, nämlich mein E-Voting-Crash-Kurs. Warum ich diesen Talk mache ist, es gab in letzter Zeit gerade im CCC-Umfeld sehr viele Talks zum Thema E-Voting, wo die ganze Zeit drauf rumgetreten wurde, hey, die sind ja alle so schlecht. Und ich wollte da auch mal die andere Seite beleuchten und mal vorstellen, was es eben, was man alles machen kann. Aber bevor ich vielleicht hier direkt mit dem allen anfange, damit wir alle auf den gleichen Stand kommen, ich weiß ja nicht, wie weit das jetzt bekannt ist, aber also ich hoffe doch, dass die meisten wissen, was E-Voting ist. Aber hier mal so, was es eben alles sein kann. Also ich habe mal hier von Diebold, die jetzt will mir irgendwie anders heißen, weil der Name nicht mehr so toll ist, hier eine NEDAP-Maschine. Das ist also das Klassische, was man so kennt. Es gibt aber noch andere Formen. Im Prinzip hier hat man so, man kreuzt irgendwas an, schiebt es in den Scanner rein und dann wird da was gescannt. Und das hier ist der berühmte Hamburger Wahlstift, der gekippt wurde. Also E-Voting ist im Prinzip alles, wo irgendwie Elektronik eingesetzt wird. Das ist jetzt nie so sehr frei und wo dann irgendein Verfahren damit gemacht wird. Es gibt dann natürlich auch die ganz krasse Variante, das Ende, also dass man von zu Hause wählt irgendwie. Das wird manchmal auch als i-Voting bezeichnet, für über Internet-Voting und sowas. Das kann man natürlich auch zu E-Voting zählen. Also es ist relativ frei, es ist im Prinzip alles. So, bevor ich jetzt aber euch mit meiner Meinung biase, wollte ich doch gerne mal hören, was denkt ihr, was sind die Vorteile von E-Voting? Was können wir uns erwarten? Oder was ist so der Major Consensus Narrative, wer denn die vier Seiten der Wahrheit gehört hat? So, was denkt ihr? Einfach mal rufen. Oh, komplexere Wahlmodi möglich. Das heißt, wir können schneller auszählen. Wahrscheinlich?
Farbe?
Wir haben bunte Wahlzettel. Hey! Bunt. Okay, es geht bequemer. Und so das Hauptargument, was immer Politiker als erstes bringen, ist Kostenreduktion. Genau, also als erstes habe ich auch aufgeschrieben hier. Geht hier irgendwas? Nee, geht nichts. Doch, jetzt geht's. Also wir haben eine schnellere Auszählung und wir haben eine Kostenreduktion. So, das ist eigentlich genau das, was man immer hört. Und dann kommen natürlich die Gegner und die sagen, was ist der riesen Nachteil von E-Voting?
Es geht nicht schneller.
Es geht nicht schneller. Hey, und das habe ich hingeschrieben? Nein. ja, komplexer und damit... Genau, nicht mehr nachvollziehbar. Also die Überprüfbarkeit. Wir müssen da irgendwas in das Gerät reinstecken und am Ende sagt uns das, hey, der hat gewonnen und fertig und alles ist klar. So, das ist im Prinzip so das allgemeine Bild, was so durchaus in der Bevölkerung existiert. Und wer kann Russisch? Und es ist auch durchaus berechtigt, an der Überprüfbarkeit irgendwie zu zweifeln, weil es gab da jemanden hier, das hier wurde schon entziffert, das ist Stalin. Und der hat gesagt... Wer wählt, entscheidet nichts, wer auszählt, entscheidet alles. Ja? Nee, es ist nicht so lang, das ist ein bisschen anders. Er hat gesagt, also es ist frei übersetzt, ich erachte es als komplett unbedeutend, wer in der Partei wählt und für wen, aber was bedeutend wichtiger ist, wer auszählt. Ja? Also das ist das Originalzitat. Nicht nur von Stalin gab es das, sondern auch ein bisschen später, Walter Ulbricht hat was Ähnliches gesagt.
Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.
Ah ja. Okay, jetzt, als ich die Slides meinem Kollegen gezeigt habe, hat er gesagt, ah, du bringst die ganze Zeit die Kommunisten und so, kannst du die machen. Und eigentlich müssen wir jetzt auch mal die andere Seite bringen. Am schönsten wäre es, wir finden ein ähnliches Beispiel irgendwie aus dem freiheitslieben, seit Hunderten von Jahren demokratischen Land auf der anderen Seite vom See. Und ja, da gibt es also auch, also ich habe da kein Zitat gefunden, aber es gibt so ein Indiz dafür, ne? Vielleicht hat jemand schon was von Gerrymandering gehört. Und zwar gab es da mal einen Gouverneur in Massachusetts im frühen 19. Jahrhundert, der hieß Elbridge Gerry. Und der hatte also so seine Wähler und ich habe hier mal so ein Beispiel dafür gemacht. Wir haben jetzt hier eben die Roten, die rote Partei wählen und die Blauen, die blaue Partei wählen, wie auch immer. Und das sind, wie man sieht, gleich viele. Und wenn man jetzt die Wahlbezirke da drüber stülpt, dann sieht man auch, aha, der Wahlbezirk, da gewinnt der Rote, hier gewinnt keiner und hier gewinnt der Blaue. Scheint also alles perfekt zu sein. Aber der Jerry, der hat sich da gedacht, hey, das kann man doch, kriegen wir doch anders hin. Wir können doch die Wahlbezirke anders aufteilen, weil wir wissen ja, in den USA ist das Wahlrecht so, dass der Bezirk gewinnt und dann stellen die ihren Kandidaten, der weiterwählt. Das heißt, es kommt eigentlich nur darauf an, die Mehrheit zu bekommen. Und da sagt er sich, naja, die hier oben, ob die jetzt so krass gewinnen oder nur weniger gewinnen, ist eigentlich egal. Wir lassen die alle da oben drin. Aber hier, das können wir doch mal umpartitionieren. Jetzt haben wir hier drei drin, hier einen roten und hier drei drin, hier einen roten. Hey, wunderbar. Und schon hat der Blaue gewonnen. Ne? Und jetzt könnte man denken, ja, frühes 19. Jahrhundert, ach, und das gibt es doch heute alles nicht mehr. Da habe ich hier mal ein Bild von der Kongresswahl 2004. Das hier ist also jetzt der Wahlbezirk. Naja, das hat sicher nur organisatorische Gründe. Also und auch, dass es hier wie die Autobahn verbunden ist, ist echt cool. Also naja. Gut, es gibt noch mehr solche Bilder bei Wikipedia, also es gibt das zuhauf zu finden. Und das Indiz zeigt natürlich, dass es vielleicht sogar berechtigt ist, zu zweifeln, ob so Wahlbetrug, ob da jetzt wirklich was abgeht oder was gemacht wird. Ne? Also irgendwie wollen wir also sichere Wahlen haben wir jetzt schon so erfahren. Und bevor wir jetzt darüber weiter diskutieren, will ich mal einen kurzen Einschub machen, nämlich über Sicherheit. Also wenn wir das in der Vorlesung, wenn das in der Sicherheitsvorlesung oder in der Krypto-Vorlesung gebracht wird, da diskutiert man, weiß ich nicht, 90 Minuten über Sicherheit. Ich will das mal hier schnell an einem Beispiel durchziehen. Also was ist Sicherheit? Naja, wir gehen jetzt einkaufen bei Amazon und Amazon beauftragt jetzt ein paar Programmierer und die sollen das irgendwie sicher machen. Okay, wie machen die das? Hier unsere Alice, die bestellt also eine DVD bei Amazon und die wollen natürlich, dass die DVD auch bezahlt wird und dass da irgendwie die Altersfreigabe und sowas alles beachtet wird. Also, was sagt Amazon? Naja, wir brauchen von dir dein Geburtsdatum, deine Ausweiskopie, du kannst ja sonst hier schwindeln, deine EC-Kartennummer und falls das nicht klappt, dann nehmen wir die Visa-Karte, dein Arbeitgeber, einen Gehaltsnachweis und Krankenkasse, Gesundheitszustand, nie, dass da irgendwas passiert und eine sexuelle Orientierung, das nehmen wir immer. Ja? Klar? Danach hat Amazon genügend Daten, dass sie sich sagen kann, hey, das ist wirklich sicher, unser System. Was passiert? Ja, sie gibt also jetzt unendlich viele Daten, außerdem noch eine Einwilligung über die Schufa-Auskunft und Kontoabbuchung und die Bestätigung, dass es also kein Rückgaberecht gibt. Klar, das kennt sie. Und Amazon sagt dann, ja, okay, Bestellung abgeschlossen. Sobald die Frist für den Geldwiderruf vergangen ist, wird auch die Ware versandt. So, also wahrscheinlich wird niemand bezweifeln, dass das System wirklich sicher ist für Amazon. So, und genau deshalb, um dann so einen Unterschied zu machen, also wie man Sicherheit betrachten kann, führt man einen neuen Begriff ein und der heißt dann die mehrseitige Sicherheit. Und bei der mehrseitigen Sicherheit, da geht es eben nicht nur um die einseitigen Sicherheitsinteressen von Amazon, sondern wir betrachten jetzt alle, die irgendwie im System beteiligt sind. Und um das Ganze jetzt auf ein Extrem zu betreiben, sagt man, jeder versucht das System anzugreifen und jeder versucht das Maximale rauszuholen. Das heißt, jeder ist ein totaler Angreifer und Alice versucht anzugreifen, aber Amazon versucht genauso anzugreifen. Und weil Amazon versucht anzugreifen, ist es vielleicht keine gute Idee, ihr all meine Daten zu geben. So. Es wäre ja überhaupt kein Problem, wenn Amazon total vertrauenswürdig wäre, dann klar kann sie meine Krankengeschichte haben, wenn ich der vertraue, dann ist ja alles in Butter. Ne? Aber wenn ich eben davon ausgehe, die greifen vielleicht auch damit an, dann muss ich eben darauf eingehen und da wird eben der Begriff mehrseitige Sicherheit eingeführt. So, ja, jetzt schauen wir uns das an. E-Voting, sichere Wahlen mit E-Voting. Wir tun da unsere Stimme rein und er sagt uns am Ende, was passiert. Ich würde sagen, das klingt relativ sicher. Nachteil Überprüfbarkeit aus Politikersicht? Vielleicht ist das sogar ein Vorteil. Ich darf Ihnen nicht zu viel sagen, sonst wäre ich dann mit dem schwarzen Wagen abgeholt. Naja, okay. Auf jeden Fall muss man eben genau aus diesem Grund auch bei den Wahlen an mehrseitige Sicherheit denken und da gibt es eben mehrere Parteien. Wir haben also Parteien im Sinne von Entitäten im System. Wir haben auf der einen Seite irgendwie die ganzen Wähler und wir haben auch hier die ganzen Parteien und wir wollen, weil wir wissen, es gibt diesen Fakt Wahlbetrug, wer Macht hat, der versucht das auch irgendwie auszunutzen und der versucht auch irgendwie an der Macht zu bleiben und versucht deshalb seine Macht über, ich kann die Wahl vielleicht betrügen, zu machen. Deshalb brauchen wir irgendwie sowas, dass wir das Ganze überprüfen können. Also wir wollen so eine gläserne Wahlurne haben, wo jeder das reinsteckt und beim Reinstecken sieht jeder, der hat das gewählt und wunderbar. Wäre ja auch eigentlich ganz einfach zu designen, so ein System. Ne? Wir schreiben einfach auf jeden Stimmzettel, den wir abgeben, oben unseren Namen drauf, unterschreiben dann auch eine Ausweiskopie mit dran tackern und dann wird es eingesteckt. Am Ende wird veröffentlicht, wer für wen gewählt hat und wir können das perfekt überprüfen. Hey ho, hätten wir da nicht das Problem, dass ja jeder sich auch hinter so einer Maske verstecken will und gerade eben nicht sagen will, für wen er gewählt hat. Und genau das ist ja auch, was durchs Grundgesetz zugesichert wird, dass die Wahl frei ist und dass ich eben nicht so einen Druck habe, hey, du musst den wählen, weil jeder kann das danach wissen. Und das Ganze ist sogar noch viel stärker bei Wahlen, weil ich nicht nur, wenn ich das will, dass niemanden sagen soll, sondern ich soll gleichzeitig auch keine Möglichkeit haben, das jemand anders zu sagen. Weil wir haben ja noch die hier, die Desert Eagle. Und die könnt ihr sagen, hey, du zeigst mir danach deinen Stimmzettel, deine Quittung oder irgendwas und ich will sehen, wen du gewählt hast, ansonsten knall ich dich ab. Und wenn du nicht für den gestimmt hast, den du gewählt hast, dann knall ich dich auch ab. So. Und wenn das System es also jetzt hergibt, dass ich eine Quittung habe und dass ich am Ende jemanden anderes nachweisen kann, dann kann ich auch daraufhin erpresst werden. Also dann kann auch jemand anders sagen, ich will aber auch diese Quittung sehen. Wenn ich aber sagen kann, naja, also lieber Erpresser, es tut mir leid, selbst wenn du das willst, ich kann es einfach nie, es ist mir unmöglich, dann kann ich auch nie erpresst werden. Und das, wenn sowas gegeben ist, dann spricht man von Erpressungsfreiheit. Also eine Voraussetzung, das kann man wieder aufteilen in viele Unterschutzziele oder viele Eigenschaften, die ein System haben kann, zum Beispiel eben die Receipt-Freeness, die Quittungsfreiheit. Und man muss eben so eine Quittungsfreiheit über seine Wahl haben, das heißt, man darf nie nachweisen können und dann noch stärker ist eben die Erpressungsfreiheit, wo dann noch viele andere Eigenschaften erfüllt sind, da will ich jetzt gar nicht im Detail aufgehen, dass man, da gibt es so Angriffe auf die Wahlen, dass man nicht erpresst werden kann, zufällig zu wählen und anderes Zeug halt noch. Auf jeden Fall, diese Eigenschaft wollen wir auch an dem System haben. Ja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen gegenläufig. Auf der einen Seite, ich will niemanden zeigen und niemanden zeigen können, wen ich gewählt habe. Auf der anderen Seite will ich aber überprüfen, hey, ich habe aber gewählt. Und jetzt ist genau die Frage, wie schaffen wir das? Wie können wir das erreichen? Und das will ich mal zeigen an einem kleinen Beispiel. Das ist ein System, das nennt sich Three Ballot von Revest. Kennen sicher einige vorgestellt. Und das System ist jetzt vielleicht nicht das praxisnaheste, um das jetzt direkt umzusetzen, aber es lässt sich wirklich einfach schön erklären, um das mal zu zeigen, wie sowas passieren kann. Wir haben also einen Stimmzettel, der sieht so aus, 3 Kandidaten, Alice, Bob und Carol, und wir kriegen einfach 3 Stimmzettel, deshalb 3 Ballot. Und auf jedem Stimmzettel ist hier unten noch eine Zahl, ist einfach irgendeine Zufallszahl, die da drauf steht. So, wie funktioniert das jetzt? Ich gehe halt in meine Wahlkabine rein, nehme so einen Stimmzettel. Und als erstes muss ich mal für jeden Kandidat irgendwo ein Kreuz machen. Also irgendwo kriegt Alice ein Kreuz, irgendwo kriegt Bob ein Kreuz und irgendwo kriegt Carol ein Kreuz. So, danach hat jeder Kandidat ein Kreuz. Wenn ich jetzt das so machen würde und ich würde hier die einzelnen abtrennen und in die Wahlurne reinstecken, würde einfach niemand gewinnen, weil immer alle gleich rauskommen. Ne? Ist klar. So, was deshalb jetzt zusätzlich passiert, für den einen Kandidaten, für den ich wählen will, mache ich ein zusätzliches Kreuz. Ich will also für Bob wählen, deshalb kriegt er für mich noch ein zusätzliches Kreuz. Der hat 2, die anderen haben jeder 1. Jetzt kommt genau das. Ich trenne alle 3 Wahlzettel auf und stecke alle 3 unabhängig voneinander in diese Wahlurne rein. Aber einen davon darf ich mir als Kopie mit nach Hause nehmen. Oder den bekomme ich sogar richtig als Quittung hier, für das haben sie gewählt. Ich kann mir aber nur 1 von den 3 auswählen. Und niemand weiß, welches ich mir von den 3 ausgewählt habe. So, was jetzt das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt diesen einen Zettel habe, kann ich niemanden irgendwie sagen, hey, ich habe den gewählt oder ich habe den gewählt. Oder niemand kann sagen, ich will von dir danach die Quittung sehen, wo 3 Kreuze drauf sind. Und dann weiß ich ja, dann hast du den und den gewählt. Weil egal, wenn er mir sagt, ich soll 3 Kreuze haben, dann mache ich ihm die 3 Kreuze drauf, kann ich auf den anderen Stimmzetteln genauso das noch verteilen. Wenn mir jemand sagt, ich will aber einen sehen, wo gar kein Kreuz drauf ist, dann kann ich genauso gar kein Kreuz drauf machen. Und kann am Ende dann immer noch für denjenigen wählen, den ich irgendwie haben will. Also es ist völlig unabhängig, diese Quittung davon, wen ich am Ende wähle. So, Moment. So. Aber, was das Schöne ist an der ganzen Sache, wenn die Wahl vorbei ist, werden also die ganzen Stimmzettel so eingescannt, veröffentlicht und ich kann dann eben genau überprüfen, ja, ist mein Stimmzettel denn mit unter den Zetteln dabei. Und weil niemand weiß, welchen von den Stimmzetteln ich mir ausgewählt habe, welchen ich als Quittung habe, kann auch niemand irgendwie versuchen, die Wahl zu fälschen. Oder er kann es natürlich versuchen, hat aber dabei immer 1/3 Wahrscheinlichkeit, dass er meinen Stimmzettel trifft. Das heißt, vielleicht schaffe ich das, einen Stimmzettel zu fälschen, okay. Aber kann ich drauf pfeifen, solange ich weiß, es schafft niemand 100 Stimmzettel zu fälschen. Weil wenn er 100 Stimmzettel fälschen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass er das schafft, dass ich davon ausgehen kann, dass es nicht gefälscht wird. Das nächste, was ich machen kann, ist, ich kann mir alle Stimmzettel nehmen und das Ergebnis nachrechnen. Und dadurch, dass ich weiß, jeder hat irgendwie oder die Hälfte oder 10% der Wähler hat irgendwie auch seinen Stimmzettel überprüft, dadurch gehe ich davon aus, okay, dieses Set an Stimmzetteln ist schon mal richtig und dann kann ich mir das Ergebnis der Wahl selber berechnen. Und wenn man diese 2 Eigenschaften hat, also einmal meine Stimme ist in den Ergebnisstimmen und zweitens, alle Ergebnisstimmen wurden richtig zusammengezählt, dann spricht man von Ende-zu-Ende-Überprüfung einer Wahl. So, und hier an diesem einfachen Beispiel im Prinzip sieht man, es funktioniert, es ist möglich, man kann so eine Quittungsfreiheit haben und diese Erpressungsfreiheit, ohne dass man jemand anders nachweisen kann, für wen ich gewählt habe. Jemand, genau die kann man haben, das ist das. Und kann trotzdem aber überprüfen, wie die Wahl gewesen ist. Also ob die richtig gelaufen ist. Ist das klar so? Soll mal so ein Votum mit Kopf? Nee, okay, also sieht ganz gut aus, ja. Ja, Ballot Spoofing kannst du damit jetzt erstmal so nie überprüfen. Das, klar, müsstest du dann noch einen anderen Mechanismus damit machen. Also das ist erstmal nur dafür jetzt gedacht. Ja, also das, klar, also wenn man jetzt statt der Kreuze, so wie es ausgefüllt werden soll, andere Kreuze macht, das ist natürlich auch ein Problem. Das System geht erstmal nur davon aus. Aber da sieht man schon, dass es gibt da einige Probleme damit in Usability. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen damit, die man machen kann. Also man kann man kann dann noch wirklich jemanden versuchen zu identifizieren über Wahlbezirk und sowas. Also es gibt da noch ein paar andere Probleme, aber es ist erstmal, ich wollte es erstmal nur als Einstieg nehmen, als einfaches Beispiel, so ungefähr kann es funktionieren. So, nachdem ich jetzt das habe, will ich ein bisschen ein schwierigeres Beispiel bringen, nämlich Scantacrity 2. Scantacrity EE, was steht für Invisible Ink und ist der Nachfolger von Scantacrity 1, klar, und von PunchScan von David Chaum. Und das System ist wirklich ein bisschen praktikabler schon und ich denke auch schon mehr an dem dran, was man sich vielleicht vorstellen könnte in der Wirklichkeit. Auch wenn da vielleicht noch Probleme sind in Usability oder in solcher Sache. Aber es wurde auch schon mal Probewahlen damit gemacht. Also ich denke, das ist auf jeden Fall schon ganz gut dran. Also das funktioniert so. Ich habe hier wieder einen Stimmzettel mit meinen drei Kandidaten drauf. Oben ist eine Seriennummer, die ich hier unten auch drauf habe. Und hier habe ich drei Felder. Und die drei Felder sind mit unsichtbarer Tinte beschrieben. Wenn ich da jetzt unten drunter schaue, sind es einfach nur drei Zufallszahlen wieder. So, aber ich verdecke die wieder und ich gehe also in mein Wahlbüro, lasse mir dort so einen Stimmzettel geben, kann auch mir einen von den Stimmzetteln nehmen, kann mir auch mehrere nehmen und gehe dann in die Wahlkabine rein und nehme dann so einen Stift, einen speziellen, mit so einer speziellen Tinte und kann dann drüber über die Stelle, die ich, also über den Kandidaten, den ich wählen will, und durch das Ankreuzen wird dieser Code sichtbar. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mir den Code aufschreiben auf den extra Zettel hier und kann diesen Zettel abreißen oder abschneiden und als Quittung mit nach Hause nehmen. So, was jetzt passiert ist, die Stimme, die geht in die Urne rein und wird dann am Ende ausgezählt und es kann genauso die Auszählung stattfinden, wie wir es bis jetzt her haben. Das heißt, es werden alle Stimmen gezogen, es wird immer geschaut, okay, jeder kann da zugucken und am Ende wird ein Ergebnis für diesen Wahlbezirk gemacht. Was aber gleichzeitig gemacht werden kann ist, oder was das System eben gleichzeitig vorschlägt, ist, man legt die ganzen wieder auf den Scanner drauf, scannt die alle ein und veröffentlicht die ganzen Stimmen im Internet. Das heißt, ich habe da eine Webseite, da kann ich diese Serial Number einfach eingeben und kriege dann angezeigt, ja, Your Confirmation Code ist VX. Das heißt, das wurde für diese Serial Number gezählt und kann daran wieder überprüfen, meine Stimme ist in den Ergebnisstimmen, den ersten Punkt. Habe jetzt natürlich noch nicht den zweiten Punkt überprüft. Um den zweiten Punkt zu überprüfen, ist es ein kleines bisschen schwieriger. Ja. Ja. Genau, das wäre ein Problem. Deshalb kann ich mir eben mehrere Stimmzettel nehmen und einfach die Male ankreuzen. Achso, oh, also die Frage war, was ist, wenn da einfach überall VX gestanden hätte? Und ich kann eben einfach mehrere anstreichen und das dann daran überprüfen, ob da jetzt überall das Gleiche steht oder überall was anderes steht. Also so. Und das ist auch direkt gewünscht, das sieht man dann später, dass ich direkt solche Stimmen auch mit zur Verifikation mit abgeben kann und die eben mit zum Auszählen abgeben kann. Tim?
Der garantiert mir, dass VX auch für Bob zählt.
Genau, das kommt jetzt im zweiten Punkt. Wer garantiert mir, dass VX für Bob zählt? Also ich muss auch irgendwie wissen, dass die Stimmen richtig gezählt werden, weil die Wahlleitung, die hat im Prinzip diese Tabelle, wo einfach nur die Zuordnung steht. Hier haben wir die Codes und die sind diesen Serial Numbers zugeordnet. So, bedeutet, das ist im Prinzip der geheime Schlüssel, der nie veröffentlicht werden wird, weil man auf diesem direkt sieht, welcher Code wofür steht. Aber was die Wahl Authority machen kann, ist, die zerlegt diese Tabelle in zwei Einzeltabellen und die sehen im Prinzip so aus. Ich habe hier in der Tabelle, da ist genau das gleiche, was oben steht, nur diese Codes sind zufällig permutiert. Das heißt, hier das QB steht hier oben, hier das XA steht hier und das 2F steht halt zufällig an der gleichen Stelle. Hier ist die 7L so rübergeschoben, ist wieder ausgetauscht, okay. Hier ist das alles die äußeren und das mittlere steht im gleichen und unten ist alles dreimal irgendwie permutiert. Das heißt, diese Tabelle ist einfach das obere permutiert. So, und ich habe es im Prinzip zerlegt in zwei geheime Tabellen, nämlich die zweite Tabelle entschlüsselt dann das Ganze wieder auf die eigentlichen. Und hier steht dann eben drin, zum Beispiel ich habe ein Beispiel. Aha, hier steht dann zum Beispiel für unseren Bob drin, das VX, ist halt hier hingewandert. Und das steht in der anderen Tabelle drin unter der Serial Number 1337. In Spalte Alpha, dieser Wert, gehört zu B3 in dieser Tabelle. Und das B steht wieder für Bob. So, das heißt, hier steht drin, dieser Wert ist eine Stimme für Bob, aber es ist wieder entkoppelt, dass man hier die ID nicht mehr erfährt. Das heißt, im Prinzip über diese zwei Stufen hat man die ID verloren und hat den Bob wieder zugeordnet. Ja? So. Diese zwei Tabellen werden generiert von der Wahl Authority und es wird sich dazu committed mit einem Commitment Scheme. Wer weiß nicht, was ein Commitment Scheme ist? Wahrscheinlich sind das einige, okay. Ein Commitment Schema ist im Prinzip ein kryptografisches Primitiv, mit dem man sich auf einen Wert festlegt, den man danach nicht mehr ändern kann. Und man kann diesen Wert dann später öffnen und beweisen, dass es der Wert gewesen ist, auf den man sich einmal festgelegt hat. Allerdings verrät das, was ich veröffentliche, womit ich mich festgelegt habe, nichts über den Wert, auf den ich mich festgelegt habe. Also, ein bisschen kompliziert erklärt, Beispiel, denkt euch einfach als vielleicht das Einfachste erstmal eine Hash-Funktion. Ich nehme Hash-Funktion, wer weiß nicht, was eine Hash-Funktion ist? Oh ja, Hash-Funktion weiß jeder, hey ho. Wir haben einen guten, gebildeten Schnitt der Bevölkerung. Zumindest im Computer-Science-Bereich. Also ich nehme eine Hash-Funktion, nehme irgendeine Zahl, stecke die in diese Hash-Funktion rein und veröffentliche nur den Hash-Wert des Ganzen. So, im Idealfall gilt jetzt nicht unbedingt für jede Hash-Funktion, aber gehen wir mal davon aus, der Hash-Wert verrät nichts über den Eingabewert, weil es ja eine Einwegfunktion, ansonsten könnte man ja zurückrechnen auf den Eingabewert. So, bedeutet, niemand kann sehen, worauf ich mich festgelegt habe, aber wenn ich zum späteren Zeitpunkt beweisen will, hey, ich habe mich darauf festgelegt, kann ich einfach meinen Wert veröffentlichen, den ich habe, und jeder kann dann diese Hash-Funktion nochmal selber berechnen und kann sehen, ja, das stimmt, er hat sich auf diesen Wert festgelegt. Und aufgrund der Eigenschaft einer Hash-Funktion, dass es schwer ist, diese Kollisionen zu finden, kann man da sich nicht mehr, nachdem man das Commitment veröffentlicht hat, den Wert nicht mehr ändern, den man selbst hat. So ungefähr klar? Genau. Ein anderes Beispiel wäre eine asymmetrische Verschlüsselungsfunktion. Ich nehme irgendeine Zahl, verschlüssele die asymmetrisch und veröffentliche den Schlüsseltext und den öffentlichen Schlüssel. Und zum Entschlüsseln braucht man den Geheimschlüssel und um das Commitment im Prinzip wieder zu öffnen, veröffentliche ich einfach noch den Geheimschlüssel dazu und dann kann das jeder entschlüsseln. Aber bevor ich den Geheimschlüssel nie veröffentliche, kann niemand sehen, worauf ich mich festgelegt habe, weil genau dazu brauche ich ja den öffentlichen Schlüssel. Okay, also so, das sind so Commitment-Schemes. Und was jetzt eben gemacht wird, ist, die Wahlbehörde committet sich auf diese zwei Tabellen vor der Wahl und veröffentlicht nur die Commitments. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kann die diese Tabellen nicht mehr verändern. Alles, was sie hier veröffentlicht, kann sie entweder nur noch genau so veröffentlichen oder man wird sehen, hey, das stimmt aber nie, du hast das irgendwie falsch veröffentlicht. So, jetzt kommt die Wahl. Wir hatten ja gesagt, nach der Wahl werden diese ganzen IDs im Prinzip veröffentlicht. Man kann hier auf der Internetseite seine ID eingeben und kriegt dazu seine Nummer. Und die Wahlauthority veröffentlicht nicht nur die IDs, sondern sie veröffentlicht auch noch die Positionen in dieser Tabelle, wie die hier permutiert sind. Wir sehen auch hier den Stimmzettel, da hat jemand alle drei angekreuzt, was bedeutet, er will diesen Stimmzettel verifizieren. Er will wirklich sehen, ob da irgendwie Betrug stattgefunden hat. So, als nächstes veröffentlicht unsere Wahlbehörde, hey, das ist unser Ergebnis. Für Alice sind zwei Stimmen abgegeben worden, für Bob sind eine Stimme abgegeben worden und die Stimmen, die für Alice abgegeben wurden, sind genau hier und die für Bob ist genau hier. Und ich sage genauso, diese Spalte ist eine Stimme, diese ist eine Stimme und diese Spalte ist eine Stimme. So, das wird veröffentlicht von der Wahlbehörde. Als nächstes werden die Stimmzettel, die zur Verifikation nur gedient haben, veröffentlicht. Das heißt, da muss die Wahlbehörde im Prinzip hier die ganzen Spalten veröffentlichen, sind ja keine Informationen drin und man kann hier sehen, okay, es führt wirklich Alpha, Beta, Gamma, das heißt, diese drei Spalten führen wirklich zu BCA, das heißt, es sind wirklich unterschiedliche Personen und es sind auch Personen, die hier nicht gewählt wurden. C4 ist hier nicht drin und A2 ist hier nicht drin. Ja, hier. Ja, und mit dieser Sache kann man im Prinzip überprüfen, ist denn wirklich jeder unterschiedliche Code in unterschiedliche Personen. Und die Wahlbehörde weiß ja nicht vorher, welche von den Stimmzetteln ich zur Verifikation nehme und welche ich dann dafür nehme. Das nächste, was passiert ist, für jede Zeile, die jetzt noch übrig ist, werfe ich eine Münze. Und wenn die Münze Kopf fällt, veröffentliche ich die rechte Seite und wenn Zahl fällt, veröffentliche ich die linke Seite. Das Ganze nennt man Verifikation durch Partial Checking. So, weil ich immer nur einen Teil des Ganzen checke. Das Ganze passiert aber erst jetzt, also zu diesem Zeitpunkt nach der Wahl. Das heißt, die Wahlbehörde wusste nicht vorher, welche Seite veröffentlicht wird. So, bedeutet, ich werfe die Münze und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Hier habe ich eben diese Seite veröffentlicht und hier habe ich diese Seite veröffentlicht. Und hier, genau. Und jetzt kann ich eben überprüfen, ja, meine Stimme 1339, oder Moment, ich glaube, die hier unten ging, besser hier für zu überprüfen, die Stimme A4, diese hier, die hier angekreuzt ist, ist wirklich eine Stimme A4. So, und B3 steht auch wirklich hier für B3. Und dieses Kreuz führt auf der anderen Seite 1339 Beta. Hä? Wahlbetrug! Was ist hier los? Was? Die obere Liste? Nee. Es muss hier. Hier muss jetzt ein Code veröffentlicht sein. Wir sehen ja hier, durch das Kreuz können wir zurückverfolgen, dass hier auch wirklich der Code veröffentlicht wurde. Und das wurde ja überprüft, dass diese Tabelle richtig ist, wurde ja überprüft, indem ich das im Internet eingegeben habe. Das hat ja jeder überprüft. Und hier, aber bin ich extra nochmal durchgegangen. Und ich gehe nochmal zurück, was hier an dieser Spalte gewesen ist. Ja, halt hier, 139, A3. Bitte. Was? 139 Beta. NA ist eine Stimme für A, das stimmt. So, jetzt kommt das. Ha! Und hier wurde aber TN veröffentlicht. Das heißt, es wurde die Stimme für B abgegeben. Da ist wirklich Wahlbetrug stattgefunden. Okay. Also es tut mir leid, da ist hier ein Fehler drin. Im Prinzip hätte hier nicht das TN für eine ordentliche Wahl, nicht das TN veröffentlicht werden, sondern das NA veröffentlicht werden müssen. Aber genau das ist im Prinzip, also ist das Prinzip an der ganzen Sache, wenn die Wahlbehörde versucht, hier statt zwei Stimmen für A eine Stimme für C anzukreuzen, dann muss sie das im Prinzip vorher ankreuzen, kreuzt hier das C3 an und kann dann an der Stelle, wo A3 gewesen ist, oder sie schiebt hier diese beiden Stimmen rüber und sieht dann hier an der Stelle, wo A4 gewesen ist, wurde das A4 aufgedeckt und sie würde im Prinzip entlarvt werden. An der anderen Stelle, wo das A3 gewesen ist, würde sie aber nicht entlarvt werden, weil da das nicht aufgedeckt wurde. Das heißt, es ist immer 50% Wahrscheinlichkeit, dass die bei einer Wahlfälschung mit einer Stimme aufgedeckt wird. Andersrum, wenn sie jetzt sagt, naja, ich kreuz einfach hier das C4 an, was hier drüben steht und setzt das Kreuz auch richtig, weil es könnte ja sein, es deckt jemand diese Seite auf, dann kann eben genau das passieren, was hier passiert ist. Sie kreuzt das hier an und es wird am Ende diese Seite aufgedeckt und jemand stellt fest, hey, was hier ist, da ist auf der anderen Seite doch überhaupt gar keine Stimme dazu. Weil die 1338, also in diesem Fall war das eine Verifikation, aber die 1338 wurde doch gar nicht angegeben hier. Das heißt, egal was die Wahlbehörde macht, sie hat in beiden Fällen eine 50% Wahrscheinlichkeit Chance, dass sie aufgedeckt wird. Weil sie eben vorher nicht weiß, welche von beiden Seiten aufgedeckt wird. So ungefähr klar? Und der Zufallszahlengenerator, da wird ein frei überprüfbarer Zufallszahlengenerator genommen. Das kannst du zum Beispiel so machen, indem du den als Seed die Aktienkurse von dem Tag nach der Wahl schließend nimmst. Sowas in der Art. Und noch irgendwie andere Konstellationen, die messbar sind für jeden und die aber eben sich erst nach der Wahl festlegen. Also da gibt es Mechanismen. Genau, die Aktien. Die werden natürlich auch manipuliert, klar. Okay. Für jeden, der jetzt hier noch denkt, das ist mir zu kompliziert. Das check ich nie. Ein kurzes Intermezzo. Was? Nochmal zurück? Achso. So, ein kurzes Intermezzo. Wir haben hier HTTPS, Verschlüsselung über SSL, wir haben GNU-PG und PGP. Wer hier im Raum hat den einen von diesen Diensten, mindestens einen schon mal benutzt? Ja, hey ho. Wer weiß, welche Algorithmen für die Sicherheit benutzt werden von diesen Algorithmen? Ich sag's mal, also es ist RSA und Elgamal. Wer weiß, wie das funktioniert? So, und jetzt die abschließende Frage. Wer hat schon den Quellcode gegen RSA und Elgamal verglichen? Und der Trick ist halt, das ist die übliche Open-Source-Sache, das Vertrauen da rein, dass dieses Ding dann wirklich funktioniert, kommt durch die externe Validierung. Also ich vertraue darauf, es werden schon genügend Leute gelesen haben. Und genau das Gleiche kann man jetzt aber bei Scantegrity machen. Das System, was die Leute verstehen müssen, ist das Erste. Ich überprüfe, dass meine Stimme in den ganzen Stimmen dabei gewesen sind. Das Zweite, verstehen, okay, da ist ein Commitment und da muss ich auch noch verstehen, dass das Commitment-Scheme irgendwie dahinter funktioniert. Dann muss ich den Zufallszahlengenerator verstehen. Dann muss ich das Partial-Checking verstehen. Und dann muss ich einen Haufen Sachen verstehen. Klar, das kann ich meiner Oma nie erklären. Logisch. Aber es haben genügend Leute überprüft und es ist gar nicht nötig, dass das wirklich alle verstanden haben. Da muss ich nur darauf vertrauen, dass es wirklich genügend viele Leute verstanden haben. Ja. Klar. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ein Wahlsystem muss von jedem überprüfbar sein und nicht nur von einem Experten. Genau. Aber da kann ich genauso wieder erwidern, es kann jeder überprüfen, weil die Wahl findet ganz genauso statt, wie sie bisher gewesen ist. Du kannst alles, was hier Overhead war, skippen. Du kannst genauso hingehen in die Wahlbüros, kannst dort schauen, wie die Auszählung gewesen ist, kannst das extern als zweite Quelle zusammentragen und kannst das Ganze einfach so zusammentragen, selber eine Internetseite aufsetzen, fertig. Und schon hast du das Ganze validiert, ohne dass irgendwie jemand das benötigt. Also, dass da irgendwas passiert ist. Also, ich denke, gegen das verstößt nie. Da gibt es andere Punkte, die ich dir jetzt nicht sage. Die du mir jetzt einen Kopf werfen könntest. Ja, ja. Aber das hast du doch hier genau. Du hast einen Zettel, du musst einfach nur das Kreuz machen, du gehst danach, schaust hin, es werden alle reingesteckt, schaust danach, es werden alle ausgezählt und fertig. Das ist ja kein Unterschied zur normalen Wahl. Das Einzige, was ist, du hast zusätzlich zu dem, hast du noch die extra Verifikation, die du machen kannst über den Sheet. Und die musst du noch nie mal...
Wenn ich das benutze für sozusagen Wahlen, die Volksvertreter, die sozusagen also für politische Wahlen benutze, da brauchst du Paradigmen, die einfach auch vollkommen
massiv sind. Genau, und die sind doch genau hier eingehalten. Das ist doch genau das. Aber. Also, ja. Aber Moment, ich will noch schnell, ich habe noch zwei Folien und dann starten wir eine lange Diskussion. Ich habe mir extra genügend Zeit für eine Diskussion genommen. Weil meine, also. Die nochmal zu der Sache mit der Verifikation, selbst das könnte man so machen, du gehst raus aus der Wahlkabine, vor der Wahlkabine stehen mehrere Behälter, eine ist vom Ruderverein, eine ist vom Karateverein, eine ist von der PDS und eine ist von Wer weiß wem und da stecke ich einfach meinen Zettel rein, fertig. Und dann überprüfen die das für mich. Habe ich überhaupt kein Problem mehr mit irgendwie, ja, aber jemand könnte ja meine IP-Adresse mitlauschen, wenn ich meine Serial Number und dann versuche noch geheim an den Code zu kommen und irgendwie sowas. Also man kann auch selbst die Verifikation noch abgeben an jemand anders. So, man kann das System einfach damit noch ein Stück überprüfbarer zu machen. So, und meine Conclusion ist eigentlich, was wir hier am Anfang hatten, die Vorteile, die normalerweise genannt werden, schnellere Auszählung, Kostenreduktion und die Nachteile sind Überprüfbarkeit, das ist momentan das, was von jedem Politiker angebracht ist. Aber das ist eigentlich das, was sich gut verkaufen lässt. Hey, wir können das schnell auszählen. Hey, wir können unsere Kosten reduzieren. Aber das funktioniert nicht, das ist sinnlos. Was wir aber machen können ist, wir können mit solchen Systemen versuchen, genau die Machthaber zu überprüfen. Es bringt uns überhaupt nichts an Schnelligkeit. Es findet alles genauso statt. Aber wir können versuchen, denen ein bisschen mehr auf die Finger zu schauen. Wir können die Mechanismen benutzen, einfach um zu schauen, hey, habt ihr da betrogen? Habt ihr da was gemacht? Das ist natürlich für einen Politiker völlig unsexy zu sagen, ich bin dafür, dass wir unser Wahlsystem, was mich legitimiert hat, abschaffen und dafür ein Wahlsystem einführen, was mich in der nächsten Wahl noch mehr überprüft. Naja, es bringt uns nichts an Kostenreduktion, aber wir werden es einführen. Klar. Aber zumindest können wir das schauen. Und das ist es im Prinzip. Und jetzt stehe ich für die Diskussion. Los geht's.
Mich würde interessieren, du hast ja jetzt gezeigt, wie jeder Einzelne überprüfen kann, ob seine Stimme gezählt wurde und ob dann richtig summiert wurde. Kann ich jetzt damit auch dann jemand anderem beweisen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe für mich festgestellt, es wurde manipuliert? Ja, kann ich das dann beweisen? Also wie soll das gehen? Weil ich könnte ja meine sagen, hier, da wurde geschummelt und derweil lüge ich eben.
Genau, also jetzt speziell auf das System bezogen meinst du jetzt? Also ja, weil es gibt natürlich noch andere Systeme noch neben Scantacrity und ThreeBallet, also die Forschung dazu ist wirklich da am Dampfen. Und speziell in dem System kannst du einfach deinen Verifikationscode veröffentlichen und kannst damit zeigen, dass im Prinzip ein anderer gewesen ist. Jetzt kann sich natürlich jemand hinstellen, na, du hast ja irgendeine andere Zufallszahl veröffentlicht. Geht aber nicht, weil du hast ja, jetzt stoppt das ganze Ding. Du hast ja hier, hier haben sich die ja auf die einzelnen Stimmen committed. Bedeutet, hier an dieser Stelle kannst du zeigen, hey, ich habe diesen Code. Und du kannst zu der Wahlbehörde sagen, ja, jetzt öffne doch mal bitte in dieser Tabelle die Commitments für die anderen Sachen. Und dann kannst du daran zeigen, hey, mein Code stimmt wirklich. Und das, was ihr hier habt, ist falsch.
Wie sieht es denn bei den Systemen aus mit Deniability?
Mit was?
Deniability.
Du meinst, dass ich...
Die Idee hinter Papierwahlen ist unter anderem, dass man mir ja nicht sagen kann, also dass sozusagen, dass ich zum Beispiel sage, wenn du nicht für mich wählst, erschieße ich deinen Hund.
Genau.
Ja? Und ich bei so einer Wahl, wie wir sie jetzt haben, ja sozusagen immer sagen kann, ja, ich hab so abgestimmt, wie ich dir versprochen habe, erst aber tatsächlich nicht überprüfen kann. Kann immer sagen... also du hast halt sozusagen die Nicht-Abpressbarkeit.
Genau.
Und hier ist aber so, dass sozusagen ja auch ein anderer prüfen kann, wenn ich die Pistole an den Kopf halte und sage, jetzt beweise mir, dass du so abgestimmt hast, da hast du keine Chance.
Nee, das geht nie, weil ich kann ja nur zeigen, dass meine Stimme drin ist. Aber was ich nicht kann, ist, ich kann nicht zeigen, für wen ich abgestimmt habe. Und das liegt genau daran, dass... Na, kommt's jetzt? Hier in diesem Schritt... nur eine von beiden Seiten veröffentlicht wird. Das heißt, man sieht nicht, für wen der hier gewählt hat. Das sieht man nicht. Man sieht nur, dass dieser hier drin gewesen ist. Oder das war jetzt gerade das Falsche. Für diese zwei Sachen sieht man, okay, diese zwei Stimmen sind für B und sind für A. Das sieht man. Aber man sieht nicht, welche ID ist das gewesen. Ich sehe also nur eins von beiden. Ich kann nicht sehen, der hat für den gestimmt. Das geht nie. Genau. Außer er ist von der Wahlbehörde und hat den geheimen Schlüssel und er hat zum Beispiel auf die aktuelle Wahl hinten einen kleinen Strich drauf gemacht und hat dir den Strich mitgegeben und dann am Ende bei der Wahlauszählung geschaut, welche Stimme hat den Strich. Hast du bei der letzten Wahl deinen Zettel mal überprüft, ob da ein kleiner Riss oder ein Strich oder irgendeine Markierung dran ist? Also ich denke, es gibt viele... Ja, aber du kannst den ja eindeutig machen, indem du den irgendwie markierst. Also ich denke, wenn du wirklich von... Was? Also, okay, die Anmerkung ist jetzt noch für alle. Wenn ich wirklich den Schlüssel von der geheimen Wahlbehörde habe, wenn ich so mächtig bin, dass ich diesen Schlüssel habe, kann ich die Wahl entschlüsseln. Stimmt. Dann kann ich für dieses Serial Number das rausrechnen. Aber Das erste ist, du brauchst niemandem deine Serial Number sagen oder irgendwas machen. Du brauchst einfach nur den Zettel reinstecken, so wie es bisher gelaufen ist. Du kannst den Zettel aus dem Stapel nehmen, dann sieht niemand die Serial Number, du kannst es am Ende reinstecken. Zweitens, du kannst auch in der aktuellen Wahl, wenn du dir wirklich Mühe gibst, die Stimme versuchen rauszubekommen. Nie jetzt über die Serial Number und so und versuchen die IP-Adresse über deinen Telekommunikationsprovider, aber du kannst einfach, als wenn du dich dort meldest, als freiwillige Wahlhelfer, auf den Zettel irgendwo eine kleine Markierung machen, die unauffällig ist, mit dem Fingernagel einmal reindrücken und dann das überprüfen am Ende, wenn es abgegeben wird. Du kannst genauso einen Scanner in die Wahlurne einbauen und schauen, wie der gewählt hat. Also ich denke, es gibt auch auf jeden Fall auch noch andere Wege, die natürlich alle versucht werden können zu überprüfen, aber diese Sache ist nicht der einzige Weg und wir werden niemals eine Wahl bekommen, die wirklich ausgeschlossen ist, dass wir es nicht schaffen, von einem Einzelnen versuchen, die Stimme rauszubekommen. Das werden wir nicht schaffen mit keinem Wahlsystem. Und das schafft dieses Wahlsystem auch nie. Aber die Frage ist, schaffen wir damit vielleicht Vorteile, die uns das eben andere Sachen erleichtern? Ich meine, wir sehen es doch jedes Mal, gerade in Afrika, wo selbst bei den aktuellen Wahlen die Wahlbeobachter sagen, naja, so ganz koscher, was die dort gemacht haben, ist es aber nie. So, warum macht man dort nicht so ein System? Irgendwas, womit man wirklich eine Ende-zu-Ende-Überprüfung machen kann. Aber du musst der Wahlbehörde. Aber das ist genau der Trade-off. Also das ist klar. Das ist genau der Trade-off. Du hast entweder hast du informationstheoretisch sichere Überprüfbarkeit oder du hast informationstheoretisch sichere Anonymität. So, beides schaffst du nie, informationstheoretisch sicher zu schaffen. Das waren die beiden contradicting goals hier, gegenläufigen Ziele am Anfang, die ich da gebracht hatte. So, beides schaffst du nie. Es gibt andere Wahlsysteme, die versuchen, das andere informationstheoretisch sicher hinzukriegen und es gibt eben das Wahlsystem, was jetzt eine informationstheoretisch sichere Fälschbarkeit hat. Das heißt, hier brauchst du der Wahlbehörde überhaupt nie vertrauen. Die kann dich nie betrügen, das geht nie. So. Und je nachdem, worauf du das optimierst, wenn das wirklich das absolut Wichtige ist, hey, wir dürfen auf keinen Preis und um keinen Preis in der Welt soll irgendwie versuchen können, die Geheimhaltung zerstört werden, dann sollte man eben wieder versuchen, ein anderes System. Aber als ich genau die gleiche Frage David Chaum letztes Jahr gestellt habe, hat er gesagt, 20 Jahre in meinem Leben habe ich versucht, ein System zu bauen, was informationstheoretische Sicherheit und was die andere Sache nur komplexitätstheoretisch sagt. Die Gegner haben mir immer gesagt, hey, aber man kann doch trotzdem fälschen. Jetzt ist es genau andersrum und jetzt sagt es wieder jeder. Also ich weiß es nicht, ob das nie nur ein Vorwand ist, dass man vielleicht immer versucht, das System abzuschießen. Aber ich denke, ich sage ja auch nie, dass das System jetzt komplett perfekt ist und irgendwie das ist das Ultima, was wir nehmen sollten für die nächste Bundestagswahl. Aber ich denke, wir sollten jetzt nie uns hinstellen und sagen, hier E-Voting, das wird nie was. Wir sollten bleiben bei den Wahlen, wie es bis jetzt gewesen ist. Weil wir sehen auch in den aktuellen Wahlen. Erweitern. Das Problem ist doch nicht, ja, du sagst ein einfaches funktionierendes System, aber funktioniert das einfache System denn? Also die Frage ist, funktioniert das einfache System? Ich meine, wir haben sowas wie Gerrymandering, wir haben sowas wie Ballot Spoofing, wo dann auf einmal in Italien im Müllenhaufen Stimmen auftauchen und hey, was ist hier passiert? Das passiert einfach. Also es gibt den Wahlbetrug und ich denke, den gibt es auch aktuell. Und die Frage ist wirklich, ja, ein einfaches System, aber es ist ein einfaches funktionierendes System. Also ich kann es natürlich selber nie beweisen, ne? Weil sonst würden jetzt mich die zwei Leute mit den schwarzen Brillen raustragen. Aber ich denke zumindest, man sollte dem nie völlig unaufgeschlossen gegenüberstehen. Es wurde schon eingesetzt es wurde schon eingesetzt in Beispielwahlen und für Wahlen in kleineren Organisationen, klar. Also aber jetzt noch nie in größerem Maßstab in irgendwelchen solchen Sachen. Aber die, ja. Also die irgendeine Krypto-Gruppe, die stimmt auch über mit so einem iVoting-System oder mit Helios-Voting direkt über Browser online ab. Also es gibt auch andere Systeme, die wirklich noch viel mehr intrusiv sind, die man wahrscheinlich jetzt auf gar keinen Fall für demokratische Wahlen, also für politische Wahlen einsetzen würde, die auch schon in der Praxis eingesetzt werden. Aber ich denke, das kann man jetzt nie direkt vergleichen. Also die Frage war gerade wieder, es gibt viel Forschung darum und die Frage ist, ist das so, dass es auch gefördert wird von staatlicher Seite, nehme ich jetzt mal an, oder von irgendjemand, oder ob das jetzt wirklich nur die Universitäten aus Altruismus betreiben oder weil sie eben neues Forschungsgebiet sehen. Also es ist beides. Das Problem, was ich eben immer daran sehe, ist, wenn es gefördert wird, dann wollen die Leute natürlich einsetzen, hey, wir wollen da den Computer haben, wo wir das Ding eintippen können, wo wir eine Minute nach Auszählung direkt unsere Stimme sehen und wo wir total Kosten sparen, weil das ist immer genau das Argument. Also es ist wirklich, läuft immer darauf hinab und alle Motivationsbegründungen fangen am Anfang an, hey, wir können damit total Geld sparen, weil das jeder ist da total heiß drauf. Aber ich denke, die Forscher-Community, die ist sich schon ziemlich klar darüber, dass man nicht einfach einen Computer hinstellen kann und dem trauen kann. Also das ist schon klar, dass man irgendwie die Überprüfbarkeit noch drin haben muss. Und das geht eben schon in die Richtung. Aber es gibt eben auch Projekte auch von staatlicher Förderung, die sich damit befassen. Also das gibt's wirklich. Klar. Zusatz?
Also, ob das nun in Wikipedia steht, ob das nun wahr ist oder nicht, aber ich lese mal einfach vor über diesen Elbridge Gerry. Also, wir erinnern uns, er soll das Ganze so gemacht haben, dass die Wahlbezirke so gewählt werden durch diese komische Einteilung, dass wir eben das Richtige über rauskommen, richtige Mehrheit. Und dieser Satz hier sagt, ironischerweise stellte sich heraus, dass er mit der Praxis des Gerrymandering nichts zu tun hatte und er im Privaten sogar dagegen war. Also, who knows?
Ja. Ja. Aber die Idee ist nicht neu und ist immer wieder gekommen in verschiedenen Ländern.
Ja, ja, also das, klar, gibt es in einigen Ländern. Also, und Gerrymandering heißt es deshalb, weil eben Gary und das eine Zeitungskarikatur hat gesagt, das sieht aus wie ein Salamander, dein Wahlbezirk, an der Gerrymandering. Okay, sonst noch Anmerkungen oder heiße Diskussionen? Schlagt mich, gebt's mir. Hey, ich habe erwartet, dass du nachher die Crowd auf die Bühne stürmst. Ah, wie kannst du nur? Ein bisschen ist ja so passiert, wo kam ich raus? Naja.
Das Ausziehen geht richtig schön schnell. Wir haben Computer, die fassen alles zusammen, sind alle untereinander verbunden. Komischerweise ja nicht. Ne? Also irgendwie, man geht zu einem Wahlbezirk hin, man macht seine elektronische Wahl mit einem elektronischen Gerät und dann werden die Dinger gesammelt und dann werden sie übertragen, indem jemand die Cartridge nimmt und per Auto irgendwo hinfährt. Also ich behaupte mal, so funktioniert das nicht schneller. Ja, wenn es immer heißt, so, wir müssen viel Geld reinpumpen, damit wir so Wahlergebnis innerhalb von 3 Sekunden haben, Bullshit. Ja, und wie man auch gesehen hat, ist auch passiert, also die Sachen wurden per Auto übertragen, ja, damit sie eben schneller ausgezählt werden können, woanders, im anderen Staatsbezirk, und zwischendurch wurden sie ausgetauscht. Na super. Ja, also bei diesen ganzen Maschinenkrams und so weiter, da haben wir eigentlich bisher so noch dieselben Probleme gehabt. Also was ich noch bei den Wahlen nicht sehe, selbst wenn wir ein gutes Wahlsystem haben, das sozusagen also die Anonymität schützt, ja, und noch andere Features hat, wie ist denn das mit dem Übertragungsweg? Ja, also das ist immer nur so ein Angriffspunkt.
Klar, das ist eben genau bei den Systemen ein Angriffspunkt, aber das ist eben genau hier wieder sichergestellt dadurch, dass du am Ende irgendein Dataset hast, der kommt irgendwo her, egal wie der übertragen wurde, du überprüfst ja den Datensatz, der am Ende da ist. Und in diesem Datensatz überprüfst du, ob deine Stimme drin ist und genau diesen Datensatz überprüfst du, ob auch es richtig zusammengezählt ist. Also das ist eben genau dieser Ansatz der Ende-zu-Ende-Verifikation. Das müssen die alle überprüfen, aber eine hinreichend große Anzahl muss es einfach überprüfen und dann kannst du mit einer großen Wahrscheinlichkeit dir sicher sein. Also weil die Wahlbehörde, wenn die fälscht, dann fälscht sie ja irgendwo. Also es ist ja jetzt nie davon auszugehen, dass die vorher weiß, wer wird später überprüfen. Gut, das könnte man vielleicht noch diskutieren. Also das verstehe ich nicht. Also die Frage war, wie es mit der Anzahl der Codes, die generiert werden müssen, jetzt bei Scantacrity, meinst du jetzt bei dem System? Ach so, ja, aber die zwei Buchstaben, also vielleicht reichen die zwei Buchstaben nicht, aber es müssen ja nicht bei jedem wirklich eine andere Zeichenkombination sein. Es muss ja nur so sein, dass du nicht durch bloßes Raten einen Code erraten kannst, der irgendwo falsch draufsteht. Das heißt, das war genau das hier. Wenn am Ende sich ein Wahlbetrug stattgefunden hat, wird ja derjenige sagen, hier wurde ein Code veröffentlicht, aber ich habe eigentlich für diese Stimme gestimmt. und wird dann zu der Wahlbehörde sagen, hier, ich beweise es, ich habe nämlich diesen Code. Und die Wahlbehörde kann dann sagen, nee, du lügst, weil hier ist nämlich ein ganz anderer Code. Und kann diesen Code offenlegen und kann eben zeigen, dass der gelogen hat oder nicht. So, natürlich müssen die Zahlen lang genug sein, dass man nie einfach trivial hier diesen Code raten kann. Aber es muss eben nicht so sein, dass jetzt wirklich jeder hier einen anderen Code hat.
Man hat ja nie eine Ratenzeit von 100%, aber man muss ja davon aus. Und außerdem gibt es noch Leute, die testen, indem sie alles ankreuzen. Wenn man jetzt einfach die Wahlzettel nimmt, die Wahlzettel sind und dann ankreuzt, was man dann gerade sagen kann.
Genau, die Frage ist, wenn man von denen, die nicht gewählt haben, einfach die Wahlzettel nimmt und die ankreuzt, also für diesen Prozentsatz, dann kann man das ja am Ende nicht nachvollziehen. Das stimmt. Genauso wie bei einer normalen Wahl. Du kannst einfach dann von Leuten, die nie gewählt haben, klar, kannst du dort die Stimmen reinbringen. Ich weiß auch nie, wie man es machen sollte, dass man es überprüft. Wahrscheinlich müsstest du dann jeden enforcen, das zu überprüfen, auch wenn er nicht gewählt hat oder irgendwas. Und müsstest du dann so, Ja, dass in die Urne nichts reingesteckt wurde. Klar, das ist genauso wie bei einer normalen Wahl. Aber du musst dir noch sicher sein, dass am Anfang nichts drin war in der Urne. Also es gab ja schon solche Sachen und genauso das Problem mit den Briefwahlbezirken, dass dann auf einmal dort noch Stimmen auftauchen. Aber ich denke, das sind Probleme, die hast du bei der normalen Wahl, die sind hier auch nie gelöst. Also das ist jetzt nicht das Target des Ganzen. Du hast Gib's mir.
Ja.
Genau. Genau, also das ist jetzt richtig gemerkt, also ich mache das nochmal hier die Folie. Wenn ich es schaffe, diesen Stimmzettel abzugeben, nur eins anzustreichen und die anderen zu sehen, ohne die zu zerbrechen, also hier im Prinzip mit dem Röntgenblick durchzuschauen, die Codes zu erfahren, ohne das kaputt zu machen und das dann als validen Stimmzettel abgebe, dann kann ich sagen, hey, ihr habt betrogen. Das geht. Genau. Also diese unsichtbare Tinte ist genauso Teil des Wahlsystems. Wenn du die brichst, ist genau die Annahme gebrochen. Also das ist... okay, das ist vielleicht eine ganz clevere Frage und zeigt vielleicht auch einen ganz guten Trick, den ich jetzt gemacht habe, dass ich im Prinzip das E-Voting erstmal als Schlagwort gebraucht habe und das Einzige, was hier noch E-Voting ist, das Ding wird am Ende eingescannt und an die Leute gebracht und die können es über Internet, also das ist das Einzige, wo irgendwie Elektronik drin ist in dem ganzen Ding. Aber vielleicht ist es auch eine ganz gute Sache, wie wir dem Ganzen begegnen sollten. Wir sollten nicht versuchen, auf Krampf ein elektronisches System einzuführen, sondern wir sollten vielleicht versuchen, ein System einzuführen, mit dem wir das besser überprüfen können und dann überlegen, okay, jetzt haben wir das System, vielleicht können wir jetzt Teile des ganzen Systems durch Elektronik ersetzen, weil wir denen ja gar nicht mehr vertrauen müssen, weil das jetzt im Prinzip egal geworden ist. Und hier kann man eben den Teil des optischen Einscans der ganzen Sachen durch Elektronik dann ersetzen. Also, wo kommt das jetzt her eigentlich? Ich habe dich angeguckt. Ach, dort hinten, ja, war fast richtig. Okay, sonst noch Fragen? Wir müssen hier aufhören, sonst wir können auch gerne noch draußen diskutieren. Vielleicht will ja Fukami wieder mit mir reden.